Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 14. April 2025. Und schon jetzt wünsche ich Ihnen einen großartigen, schwungvollen, zuversichtlichen, seelenvollen Start in diese Kar- und Osterwoche, Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, aufs Fundamentale. Wir werden am Schluss dieser Sendung auf die unsterbliche Botschaft des Christentums zurückkommen. Friedrich Merz spricht sich im Zollstreit mit den USA für eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle aus. Es sei ein Fehler gewesen, das große Freihandelsabkommen TTIP nicht über die Ziellinie zu bringen, sagte der CDU-Politiker im Handelsblatt. Und ja, ich hoffe auf ein neues transatlantisches Freihandelsabkommen. 0% Zoll auf alles, das wäre für beide Seiten besser. Ja, 0 Zoll, das wäre wünschenswert, aber es reicht eben nicht, weil die Zölle sind nicht das entscheidende Problem der Europäischen Union. Die EU ist ein Korallenriff an Vorschriften und bürokratischen Strangulierungsmaßnahmen, die der EU-Wirtschaft ganz massiv zu schaffen machen, die dieser Wirtschaft, den Unternehmen und vor allem auch den Unternehmern die Luft, den Lebenssauerstoff abschneiden. Aber dieses Problem scheint mir noch gar nicht richtig erkannt worden zu sein. Und in Frankreich und in Brüssel ist absolut überhaupt nichts in dieser Richtung zu hören. Wir haben den Bericht von Mario Draghi vor einigen Monaten hier zum Thema gemacht, dieser schonungslosen, brutalen Standortbestimmung, aber sehr ehrlichen und erschütternden Standortbestimmung. Man mag über einige Schlussfolgerungen geteilter Meinung sein, aber dort hat Draghi ganz klar gesagt, wenn es so weitergeht, wenn man in diesem Korsett drinsteckt, dann ist die EU zum Untergang verurteilt, was übrigens nicht so viele Bürger in der Europäischen Union unglücklich machen würde, nebenbei formuliert. Aber für alle, die noch an die Reform- und Erneuerungsfähigkeit dieser Konstruktion glauben, ist natürlich die Problemeinsicht schon mal ein allererster klitzekleiner Schritt in Richtung einer möglichen Lösung. Friedrich Merz sagt dazu nichts, aber immerhin, und das darf man positiv vermerken, immerhin bunkert er sich jetzt nicht ein gegen die Vereinigten Staaten, sondern offeriert hier die Möglichkeit von Gesprächen. Und das wäre aus meiner Sicht sowieso der Bundesrepublik zu wünschen, dass sie aus diesem Gleichschritt, aus dieser Mitgefangenschaft mit der Europäischen Union etwas ausbräche, dass sie eben auf eigene Faust, auf eigene Initiative die bilateralen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika stärken würde. Aber das ist sehr weit vorausgegriffen. Ich glaube, viele Probleme in Deutschland heute haben damit zu tun, dass die eigene Regierung gar nicht mehr frei genug ist, um diese Probleme zu lösen, weil man eben in diesem EU-Kollektivismus drin steckt, in diesem EU-Herdentrieb, in diesem Herdengefängnis, in diesem Herdenkerker. Und um etwas vorauszugreifen in dieser Sendung, gerade die christliche Idee der menschlichen Würde eines jeden Menschen unmittelbar vor Gott ist eine scharfe Absage an diesen Kollektivismus, der leider in Europa immer weiter voranmarschiert. Politische Korrektheit und normiertes Denken, davon handelt unsere nächste Nachricht. Der Kiepenheuer und Witsch Verlag wollte sich von seinem Autor und Rammstein-Sänger Till Lindemann trennen. Ein Gericht stellte fest, dass die geschlossenen Verträge Bestand haben. Das Urteil hat zwei Pointen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie erinnern sich, es gab eine unglaubliche Hexenjagd gegen den Leadsänger der Rockband Rammstein, übrigens eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands der Geschichte, vermutlich das erfolgreichste internationale Unternehmen im Unterhaltungsgeschäft der Bundesrepublik. Und da ist von einer Influencerin behauptet worden, es gäbe da fürchterliche sexuelle Übergriffe und grässliche Belästigungen von Seiten da dieser Rockband, vor allem des Sängers. Und da sind ja alle alle instinktiv quasi wie auf Befehl abgerückt von ihm. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung und wir haben hier von Anfang an gesagt, das ist doch völlig unrealistisch. Ich meine, ein Rockstar, die haben viele Probleme, aber ein Problem haben sie in der Regel nicht, dass sie zu wenig Bewunderung von weiblicher Seite und vielleicht auch zu wenig, sagen wir einmal, Kennenlernangebote da bekommen würden. Das wäre mir also nicht bekannt, dass ein Mick Jagger und andere und Till Lindemann ist ja auch in dieser Umlaufbahn, auch wenn musikalisch ganz anders, unterwegs. Also das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das Problem dort liegen sollte. Deshalb habe ich von Anfang an hier etwas misstrauisch das Ganze berichtet. Und er ist ja dann auch in jeder Hinsicht entlastet worden. Die Gerichtshöfe der Moral lagen einmal mehr falsch. Aber was eben bemerkenswert ist, wie schnell in Deutschland, in der Schweiz wäre das möglicherweise auch der Fall, aber in Deutschland geht das dann ruckzuck, zack, zack, dass eben die Unternehmen selbst gegen verbindliche Verträge dich einfach fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Also dieser Herdentrieb, dieser Kollektivismus des Gutmenschentums, der greift hier relativ rasch und eben auch sehr oft sehr ungerecht. Dann lesen Sie an diesem Wochenende mehrere Interviews mit dem österreichischen Kanzler Christian Stocker, der zu den ganz wenigen Beobachtern der internationalen Sphäre gehört, die den Koalitionsvertrag in Deutschland grossartig finden. Er sagt hier, Merz hat in kurzer Zeit ein sehr gutes Programm verhandelt. Nun, ich weiß nicht, wie da der österreichische Bundeskanzler auf diese Erkenntnis kommt, aber ich sehe da nicht wahnsinnig viel Verhandlungserfolg auf Seiten der CDU, wenn ich mir vor Augen halte, dass die CDU-CSU ja die Wahlen, wenn auch mit einem Tiefstresultat, gewonnen hat, deutlichst jedenfalls vor der SPD. Und vor dem Hintergrund dieses großen, beträchtlichen Abstands ist ja die SPD als eigentlicher Verhandlungssieger aus den ganzen Ausmachungen hervorgegangen, obwohl natürlich die CDU-CSU einige ihrer Forderungen da hineinbringen konnten. Wie viel dann tatsächlich am Schluss herauskommt und wie viel bürgerliche Politikwende sich in Deutschland dann tatsächlich in der Realität greifen und messen lässt, das ist ja mehr als fraglich. Das wird sich dann vielleicht im Promillebereich oder nicht einmal in diesem Bereich ansiedeln. Möglicherweise nicht einmal mehr unter dem Elektronenmikroskop erkennbar, aber wir wollen der Wirklichkeit nicht vorausgreifen. Aber das jetzt als Verhandlungserfolg zu bezeichnen, das scheint mir doch etwas weit hergeholt. Möglicherweise sieht dieser Kanzler hier natürlich auch die Notwendigkeit, etwas den Schulterschluss zu suchen mit seinem deutschen Kollegen, denn auch Stocker hat eine starke Oppositionspartei, eine noch stärkere Oppositionspartei auf den Fersen, nämlich die FPÖ. Und das kommt jetzt in diesen Interviews auch zum Tragen. Er wirft da dem FPÖ-Chef Herbert Kickl vor, einen gesellschaftlichen, revolutionären und staatlichen Totalumbau geplant zu haben, so in Richtung Trump. Das wird jetzt hier gesagt. Und das macht mich auch sehr, sehr skeptisch, wenn Politiker mit solchen Feindbildern operieren, ein Staatsumbau in Richtung Trump. Also wenn das der österreichische Bundeskanzler sagt, was meint er denn damit? Sind denn die Vereinigten Staaten jetzt durch diese Wahlen gewissermaßen zu einem neuen Staat geworden? Das sind doch abwegige und auch sehr herablassende gegenüber dem amerikanischen Wähler, sehr geringschätzige Aussagen, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr selbstgefällig. Man merkt dann natürlich, dass sich diese Mitte-Politiker, diese Machtpolitiker, die eben alles über Bord zu werfen bereit sind, Hauptsache sie bleiben da in ihren Ämtern und in ihren Pfründen, ja, dass diese Politiker eben mit Feindbildern operieren, um sich da selber moralisch abzupanzern und eben den Einspruch gewissermaßen auch moralisch zu diskreditieren. Deshalb macht mich die Art und Weise, wie hier der Kanzler argumentiert, sehr, sehr misstrauisch. In Deutschland haben wir auch diese Brandmauer-Rhetorik. Wir sind gewissermaßen die Verteidiger des Rechtsstaats gegen die Barbaren da draußen hinter den Mauern, und Trump wird da auch dazugerechnet. Ich sage hier einfach ganz deutlich, die Vereinigten Staaten von Amerika, und das müssten jetzt also diese Trump-Versteher in Anführungszeichen vielleicht auch einmal zur Kenntnis nehmen, die Vereinigten Staaten von Amerika weit ab davon entfernt, idealisiert werden zu müssen, keinesfalls. Ich habe ja hier auch schon einiges Kritisches gesagt. Aber das ist ein demokratischer Rechtsstaat mit starken Checks and Balances. Natürlich mit einem Präsidenten, der mehr Macht hat als ein schweizerischer Bundesrat, aber die sind eingebunden in ein starkes System. Und wir haben in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Wahlkampf gesehen, bei dem alle Medien, alle Intellektuellen, alle tonangebenden Kreise gesagt haben, ihr dürft alle wählen, nur nicht Donald Trump. Und die amerikanischen Wähler, und das bewundere ich, dass gilt es zu respektieren, haben sehr, sehr unabhängig von dieser Dauerbedröhnung durch die politisch Korrekten und durch den Mainstream unabhängig gehandelt. Und das ist für mich eben eine intakte, lebendige Demokratie. Es wäre viel beunruhigender und gespenstischer gewesen, wenn da alle nach den Wünschen und dem Takt der Medien getanzt hätten und marschiert wären. Und das scheint mir etwas die Vorstellung zu sein, die bei den europäischen Mainstream, bei den EU-Mainstream-Politikern mitschwingt. Die sind dann ganz enttäuscht, wenn der Wähler mal etwas anderes entscheidet als das, was sie für die subjektive Wahrheit halten. Und der österreichische Kanzler, das darf man an dieser Stelle vielleicht auch noch einmal in Erinnerung rufen, war ja gar kein tonangebender Faktor, gar keine zentrale politische Erscheinung während dieses Wahlkampfs, sondern da hat sich eben alles auf den Herbert Kickl konzentriert. Jetzt hat sich in diesem repräsentativen demokratischen System eine andere Regierungskonstellation durchgesetzt, aber da fragen sich nicht wenige Österreicher im Moment, ja, was soll denn das? Wir haben einen anderen Kanzler gehabt, der hat ganz klar verloren, der ist abgetreten und jetzt ist seine Partei doch weiterhin an der Macht, obwohl sie gar nicht mehr Nummer eins ist. Das riecht doch geradezu nach einer Missachtung der Demokratie, und die Europäische Union kommt ja immer mehr in den Ruch dieser nicht nur demokratischen Defizite, sondern einer regelrechten Demokratiefeindlichkeit. Und das ist hier auch schon rhetorisch immer wieder herauszuhören, diese Abfälligkeiten, diese routinierten Überheblichkeiten gegenüber den sogenannten Populisten. Rechtspopulistischer Quatsch, da haben wir es gleich wieder. Böhmermann beschwert sich über neues ARD-Magazin. Ich habe ja gegen vernehmlichen Protest aus der Zuschauerschaft am Samstag in meiner Vorschau auf die E-Paper-Ausgabe ein paar aus meiner Sicht erfreuliche Entwicklungen in der Bundesrepublik dargestellt, und dann ist dann gleich eine Eiskübeldusche über mich niedergegangen. Da habe ich gemerkt, also Sie hören es und haben es lieber, wenn ich da etwas vom Leder ziehe gegen die politischen Protagonisten und die Parteien in Deutschland. Ja, das mache ich gerne, aber ab und zu gönne ich mir auch eine Pause gegenüber dieser Art von Analyse, Tendenz. Und eben wichtig ist eben auch immer wieder das festzuhalten, was dem widerspricht, was sich da in einer vielleicht auch allgemeinen Entwicklung mehrheitlich dann durchsetzt. Und selbstverständlich, die Bundesrepublik und mit dieser Koalition, das haben wir hier gesagt, wird jetzt nicht aus der Sackgasse, aus dem Niedergang heraus findet. Diese Koalitionsvereinbarung, vielleicht komme ich dann noch darauf zu sprechen, ist ungenügend. Das ist auch das Dokument gebrochener Wahlversprechen, vor allem auf Seiten des CDU-mutmaßlichen Kanzlers Friedrich Merz. Aber jetzt hier also der Jan Böhmermann, der sich da über ein neues ARD-Magazin beschwert. Das ist eben interessant. Die ARD hat nun offensichtlich ein neues Reportageformat auf den Sender geworfen, das sich auch mit der Wirklichkeit Wirklichkeit in Deutschland auseinandersetzen möchte, und zwar mit einer Wirklichkeit, die eben außerhalb von dem liegt, der ideologischen Halluzinationswelt, vielleicht anderer Fernsehprogramme, zu denen man möglicherweise auch die Sendungen von Jan Böhmermann zählen könnte. Also die ARD sagt, nein, wir wollen hier auch berichten über Migration, über Ausländerkriminalität, über all diese Dinge, die die Leute natürlich verständlicherweise beschäftigen. Aber eben, wenn die ARD dann in Richtung Realität marschiert, dann kommen gleich die Zensoren, die Inquisitorengesichter im Öffentlich-Rechtlichen, allem voran natürlich verlässlich Jan Böhmermann, der das anprangert. Und darüber kann man sich jetzt entrüsten, endlos über den Jan Böhmermann. Aber bemerkenswert, auch hier wieder festzuhalten, und das Öffentlich-Rechtliche bewegt sich eben doch. Das heißt, solche Formate unter dem Druck der Wirklichkeit, unter dem Druck auch einer Opposition, der AfD, das verändert natürlich den politischen Diskurs. Und da sage ich Ihnen, und das unterstreiche ich dreimal und unterschreibe es, Sie haben heute mehr demokratische Vielfalt in der Öffentlichkeit in Deutschland als vor 20 Jahren. Sie haben allerdings auch eine ganze Reihe von Problemen mehr als vor 20 Jahren. Das möchte ich dann nicht unerwähnt gelassen haben. Die CDU muss mehr sein als ein Kanzlerwahlverein. Ja, endlich merken es auch die Mainstream-Zeitungen wie die Welt hier, selbstverständlich. Viel zu lange war es ein Kanzlerwahlverein, der da im Schlafwagen Richtung Macht ruckelte, mit der ewigen Chefin Angela Merkel vorne im Führersitz. Und die CDU, bei denen sich dann viele über die Merkel-Jahre rückblickend aufgeregt haben, ja, die sind halt bequem da mitgeruckelt an die Macht. Und jetzt merkt man, dass der deutsche Wähler erwacht ist, der akzeptiert das nicht mehr, die Probleme werden sichtbar. Aber klar, viele Leute beschäftigen sich nicht so intensiv mit der Politik wie vielleicht wir oder hier auch die Zuschauer dieser Sendung. Aber immerhin auch das, die Medien sind kritischer gegenüber den Regierenden eingestellt. Trump den Hintern küssen, eine sehr unangenehme Vorstellung für Markus Söder, die ist eine Schlagzeile von Welt TV, ja, vielleicht auch anderen Politikern, nicht zuletzt dem Herrn Söder, den Hintern zu küssen, ist auch nicht eine sehr angenehme Vorstellung. Aber ich staune einfach immer wieder, wie dieser begnadete, chamäleonhafte Populist, er ist für mich ein typischer Populist, der Markus Söder, weil der immer das sagt, was sein jeweiliges Publikum hören will. Also wenn er merkt, es wird da draußen etwas grün, und zwar im politischen Sinne grün, dann fängt er an, Bäume zu umarmen und geht als grün lackierter Schreck an die Fasnacht und an die entsprechenden Maskenbälle. Und wenn es dann wieder etwas mehr in Richtung konservativ, in rechts geht, dann profiliert er sich da in der Feuerwehrweste an den deutschen Landesgrenzen. Und wenn er merkt, der Trump, der fällt jetzt da bei einigen in Ungnade, und ich könnte da vielleicht noch ein paar Sympathien holen, wenn ich jetzt auch noch mitmache in diesem Trump-Bashing, dann ist Markus Söder immer dabei, wie so ein Zapfen da, wenn man am Fischen ist, auf den Seewogen, auf den Meereswogen, da der Zapfen, der tanzt dann immer je nach Wellengang, ohne eigenen Schwerpunkt, ohne eigene Verankerung. Das Christentum und Ostern, wir steuern auf Ostern zu, und ich habe es bereits angedeutet, das ist die Zeit der Besinnung auf das Wesentliche, woher wir kommen, woher wir gehen. Und die wichtigste Botschaft des Christentums für mich ist die folgende. Die christliche Religion hat eine Revolution im Denken hervorgebracht. Und die Revolution besteht darin, der Bruch auch, das ist wirklich ein revolutionärer Bruch zu dem, was vorher war, zur antiken Welt, mit all den Gottkaisern, den Sklaven und den Kasten und der Kollektividentität des Menschen. Also der Mensch hatte seinen Wert, auch durch eigene Leistungen, ja, aber vor allem auch durch die Familie, durch die Struktur, in die er hineingeboren wurde. Und aus meiner Sicht die revolutionäre Idee des Christentums, verkörpert durch Jesus von Nazareth, der hat das verkündet, der hat das gepredigt, ist, dass eben jeder Mensch unmittelbar zu Gott seinen Wert hat und alle sind da gleich. Und natürlich ist diese Idee dann in der Verfassungswirklichkeit auch der frühen christlichen Welt und auch über viele Jahrhunderte hinweg nicht realisiert worden. Aber es ist eben sozusagen der Sprengsatz der Freiheit im Innern des westlichen Denkens geworden. Und mit der Zeit musste sich gewissermaßen die äußere Welt dieser inneren geistigen und geistlichen Revolution anpassen. Also keine Freiheit, keine Demokratie, keine Menschenrechte, keine Menschenwürde, keine Vorstellung der Menschenwürde im heutigen Sinne ohne das Christentum. Das ist ein ganz wesentlicher, entscheidender Gedanke. Und damit verbunden natürlich eben auch die Absage an alle säkularen Kollektivismen, an diesen Herdentrieb und vor allem auch an die Anbetung von lebenden Personen, wie wir das zum Beispiel während dieser klimareligiösen Massenhypnose da, dieser Massenhirnwäsche gesehen haben, dass alle plötzlich diese Greta Thunberg oder Thunberg gewissermaßen angefangen haben zu vergöttern. Und das ist aus christlicher Sicht das Falscheste, was man tun kann. Andere Menschen anzuhimmeln, zu idealisieren, zu verklären, weil eben die höchsten Autoritäten, die sind nicht von dieser Welt und der Mensch darf sich da eben keinesfalls einbilden, dass er selber in der Lage wäre, gottgleiche Züge anzunehmen. Aber der Mensch ist halt auch sehr stark von sich eingenommen. Darum verfällt er diesem Irrglauben immer wieder. Also die Menschenwürde, der unmittelbare göttliche Wert jedes Einzelnen, das ist entscheidend und damit verbunden eben auch die Absage an den Kollektivismus und die Vergötterung von Menschen. Und Kollektivismus, das ist das, von dem wir viel zu viel haben, übrigens auch im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU. Da wird ja auch immer wieder das Kollektiv angemahnt, zum Beispiel in der Migrationspolitik. Ja, wir wollen etwas ändern, aber selbstverständlich in Abstimmung mit den Nachbarn. Natürlich machen wir nichts ohne die Europäische Union. Also wenn alle versuchen, im Gleichschritt, da im Gänsemarsch zu marschieren, dann stehen am Schluss alle still. Und das ist ja die ganz große Erfahrung, die wir jetzt haben. Und darum werden die Leute unruhig, weil sie sehen viel genauer als die Politiker, dass es Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Aber dieser Kollektivismus ist ein Irrweg. Das haben wir übrigens auch im 20. Jahrhundert gesehen. Die brutalsten kollektivistischen Ideologien, der Internationalsozialismus und der Nationalsozialismus, die waren gleichermaßen gottvergessen und antichristlich, auch wenn es da immer wieder opportunistische Bestrebungen gegeben hat, sich aus machttaktischen Gründen dann mit den Kirchen beispielsweise zu arrangieren. Aber wenn man es auf den gedanklichen Gehalt herunterbricht, ist das, was da im 20. Jahrhundert mit all diesen Millionenopfern gepredigt und auch umgesetzt wurde, eine absolut anti- und unchristliche Raserei von Teilen der Menschheit gewesen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was natürlich gewiss aus dem Denksystem des christlichen Bezugsrahmens herausfällt, mit dem überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die totale Verneinung von dem ist also immer wieder sich das Zurückbesinnen auf diese fundamentale Einsicht der menschlichen Würde eines jeden unmittelbar zu Gott. Das ist die große Revolution des Christentums. Und natürlich noch etwas Zweites dann, vielleicht etwas noch spezifischer auf Ostern, zentriert Ostern, das ist die Auferstehung des gekreuzigten Jesus, der am Kreuz den schändlichsten Tod erlebt hat, den es damals in der Antike gab. Nur die größten Verbrecher wurden ans Kreuz genagelt. Die schlimmste Folter, um eben auch die Menschen einzuschüchtern und ihnen sozusagen die ganze Brutalität, die ganze Gewalt der staatlichen Macht vorzuführen. Und das Christentum und vor allem eben auch die Osteridee ist der größtmögliche Aufstand gegen die säkulare Macht, ja, ist die Verneinung dieses Machtanspruchs, ist der Triumph am Ende sogar des Lebens über den Tod, die Auferstehung selbst am Kreuz, selbst in dieser Demütigung, in dieser Abschlachtung, gibt es einen Hoffnungsschimmer, geht es weiter, aber eben nicht nur das. Das Kreuz als Symbol des Christentums ist natürlich auch das Symbol des Triumphs des Christentums über diese säkulare, brutale Macht eines Systems, damals verkörpert durch das römische Imperium, eines Systems, das sich eben anmaßt, allmächtig zu sein. Aufstand des Lebens, Revolution des Geistes, das ist die Kernbotschaft des österlichen Christentums, wie ich das interpretiere. Ja, das Kreuz als umgedreht, das Symbol der Demütigung, der Einschüchterung wird zum Symbol des Triumphs, auch der Schwäche, die eigentlich Stärke ist, über die Stärke, die eigentlich Schwäche ist. Und das sind hochfaszinierende Gedanken, die natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende viel klügere Menschen beschäftigt haben als mich. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ostern als Symbol von Hoffnung und Widerstand, Christentum als Fundament westlicher, freiheitlicher Werte und die Entchristlichung Europas ist vor diesem Hintergrund natürlich ein schmerzhaftes Kapitel, aber ich neige doch auch irgendwo der Auffassung zu, dass diese Prägungen, diese Werte so tief in uns eingesickert sind, dass selbst die größten Atheisten sich immer wieder auf diese christlichen Werte berufen. Das zeigt doch zumindest, dass der Mensch eben nicht das alleinige Maß der Dinge ist, selbst wenn er sich vornimmt, das Christentum sich gewissermaßen auszuexorzieren, sich auszutreiben, bleibt er eben dem doch verhaftet, weil vielleicht eine höhere Macht dafür sorgt. Wir Menschen sind uns eben, und das ist das Tröstliche, sich uns selber überlassen, das wäre ja wirklich der finsterste Abgrund, wenn nur noch der Mensch dem Menschen gegenüber ausgeliefert wäre. Es gibt eben noch etwas anderes, eine nicht materielle Welt, und aus dieser nicht materiellen Welt leiten wir eben den Gedanken ab, dass das, was an materieller auch Macht sich hier auf der Welt manifestiert, das ist zum Glück nicht das Ende und zum Glück auch nicht der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Die Karwoche mahnt uns zur Besinnung. Ich habe es gesagt, woher wir kommen, was wir sind und wohin wir gehen. Und dieser Bezug fehlt halt leider oftmals. Und ich meine das jetzt nicht in einem gutmenschlichen Sinne. Das gibt ja auch die, die das Christentum dann wie einen Popanz vor sich hertragen, um ihre eigene moralische Gutheit hier vorzuführen. Nein, es ist hier auch ein Aufruf, sich auf die bleibenden Botschaften zu besinnen und immer auch wieder die eigene Rolle in diesem großen Ganzen hier zu sehen oder hier erkennen zu wollen, das Christentum als Quelle von Mut und Unabhängigkeit, auch in schwierigen Zeiten. Ostern nicht einfach nur ein Kuschelfest und ja, ist schön, dass wir die Ostereier haben und man soll auch die Ostereier suchen, aber vielleicht wäre es noch ratsamer, neben den Ostereiern etwas anderes zu suchen, nämlich die fundamentalen Botschaften, die eben mit Ostern verbunden sind. Dieses Datum der Hoffnung, des Triumphs von Leben über Tod, ja eben Revolution des Geistes und Aufstand der Freiheit und der Individualität gegenüber den Zwangmächten des Kollektivs auf unserem Planeten. Meine Damen und Herren, das war's zum Einstieg in diese Woche. Noch etwas länger geworden, mein christlich-österlicher Exkurs. Ich werde dann im Laufe dieser Woche noch darauf zurückkommen. Ihnen wünsche ich einen tollen Start in den heutigen Tag und dann eben auch in die Karwoche. Wir bleiben in Verbindung und schon bald melde ich mich wieder zurück. Ganz herzlichen Dank. Bis gleich.